Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Ludger Hagedorn mit dem Titel »Denn Sie wissen nicht, was Sie tun, verzeihen und versprechen als politische Mächte«. Der Vortrag wurde bei der Tagung »Politik der Differenz« Symposium anlässlich des 40. Todestages von Hannah Arendt im Dezember 2015 in Wien gehalten. Ludger Hagedorn ist am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien Leiter des Jan Patruczka-Archivs und zuständig für das Programm. Er ist Lektor an verschiedenen Universitäten und war und ist in vielen wissenschaftlichen Projekten tätig, derzeit in einem Projekt zum Thema Europa in einem posteuropäischen Zeitalter. Seine Schwerpunkte sind neben Jan Patruczka Phänomenologie, politische Philosophie, Theorien der Moderne und Säkularisierung, tschechische Philosophie und einige andere. Von seinen vielen Publikationen seien nur einige wenige genannt. Er hat 2 Bände zu tschechischen Philosophen herausgegeben und 3 Bände zu Jan Patruczka. Einer mit dem Titel Jan Patruczka, andere Wege in die Moderne, Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik, 2 Bände zusammen mit Hans-Rainer Sepp, der eine mit dem Titel Jan Patruczka, Texte, Dokumente, Bibliografie und der andere mit dem Titel Andere Wege in die Moderne, Forschungsbeiträge zu Patruczkas Genealogie der Neuzeit. Mit Michael Staudigl hat er zudem den Band über Zivilisation und Differenz, Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas herausgegeben und neuerdings zusammen mit James Dodd den Band Religion, War and the Crisis of Modernity. Hören Sie nun den Vortrag von Ludger Hagedorn.
Ja, jetzt kommt ein Mann und der beginnt seinen Vortrag mit dem Wort Vater. Wie könnte es anders sein? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist die Bitte Jesu an seinen himmlischen Vater während der Kreuzigung. Es ist die Bitte für seine Peiniger, die Bitte um Vergebung und Verzeihung für seine Peiniger. Und zwar die dereinstige Vergebung, das heißt, die irgendwann ansteht, vielleicht bei dem jüngsten Gericht, die jenseitige Vergebung. Dann, wenn sozusagen, wenn es ums Ganze geht, wenn die Karten auf den Tisch gelegt werden müssen, wenn es um Wohl und Wehe geht. Es ist ein Satz, denn sie wissen nicht, was sie tun, der gewissermaßen zu unserem Zitatenschatz geworden ist, ganz oben drin ist, auch bei Hannah Arendt, vielfach bei ihr zitiert, in Anführungszeichen, auch ohne Anführungszeichen, inhaltlich zitiert, wörtlich zitiert, aber auch ein Satz, den Hannah Arendt zitiert, aber dem sie eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Konnotation gibt. Auch bei ihr ist es eine Vergebung, wo es ums Ganze geht, wo es um alles geht, aber keine, die final ist, die am Ende steht, sondern eine, die immer wieder alltäglich stattfinden muss. Der Titel »Denn sie wissen nicht, was sie tun« ist im deutschen Sprachraum vor allen Dingen auch bekannt wegen eines Films, 50er Jahre, James Dean, das englische oder amerikanische Original »Rebel Without a Case«. 50er Jahre aufkeimende Jugendkultur, Trendsetter für vieles, vieles weitere, James Dean sozusagen starb bald danach, wurde aber mit dem Film natürlich unsterblich. In einer Zeit, in der man die Protagonisten dieses Films noch Rowdies oder Halbstarke nannte, und dieses Zitat des »Denn sie wissen nicht, was sie tun« erfährt in diesem Titel eine eigenartige Verdrehung oder Überhöhung, denn statt »Bitte um Nachsicht« ist dieser Titel natürlich eher so etwas wie trotzige Provokation. Der jugendliche Rebell als Prototyp einer neuen Zeit und einer neuen Generation, aber dieser Titel eben vielleicht auch als Spiegel der spießigen Elterngeneration, die genauso wenig weiß, was sie tut, aber die das hinter irgendeiner bürgerlichen, wohlanständigen Fassade verbirgt, aber im Grunde beziehungslos, emotionslos, mit Hannah Arendt könnte man auch sagen, weltlos dahin existiert. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Bei Hannah Arendt übersteigt dieses Zitat, dieser Satz, beide der skizzierten Zusammenhänge, den biblischen wie auch den filmischen. Bei ihr löst sich dieser Satz ganz aus der konkreten Situation. Nicht nur die Peiniger Jesu wissen nicht, was sie tun und brauchen deshalb Vergebung. Nicht nur die trotzigen Rebellen wissen nicht, was sie tun, sondern die Unabsehbarkeit des eigenen Tuns, das zwangsläufige Verstricktsein in unsere eigenen Handlungen, die, wenn sie einmal getan sind, nicht mehr rückgängig zu machen sind, ist etwas Allgemeines, uns alle und alles Umfassendes. Ein Charakteristikum allen Handelns und eine der Grundbedingtheiten des Menschseins überhaupt, beziehungsweise der Conditio Humana, der Human Condition. In den sogenannten Übungen im politischen Denken, publiziert unter dem Titel Zwischen Vergangenheit und Zukunft, findet sich eine längere Passage, die sich eingehend mit eben diesem Satz und der darin ausgesprochenen Erfahrung auseinandersetzt. Arendt erläutert dort, dass das uns bekannte geschichtlich-politische Handeln zwischen den Menschen zwar wesentlich unübersehbar ist und bleibt, aber dass es auch einen Akt gibt, der uns von den Verstrickungen eben dieses Handelns wieder befreit. Und ich zitiere aus Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Unvorhersehbarkeit menschlichen Handelns ist zwar erst in der Neuzeit voll ins Bewusstsein gerückt. Ihr Entdecker aber ist nicht die Neuzeit, sondern Jesus von Nazareth, der aus der Erfahrung des »Denn sie wissen nicht, was sie tun« die Konsequenz zog, dass nicht nur Gott den Menschen verzeihen müsse, dann kommt eine ganz charakteristische Parenthese Hannah Arendts, also dass nicht nur Gott den Menschen verzeihen müsse, was für uns hier ganz außer Betracht bleiben muss, das lassen wir ganz weg, sondern dass die Menschen einander verzeihen müssen, 7-mal und 7-mal 70-mal, also eigentlich unaufhörlich. Und zwar durchaus deswegen, weil sie ohne dies Verzeihen sich dauernd in den von ihnen selbst losgelassenen Prozessen, die nun automatisch weiterrollen, verfangen und sich also infolge ihres Handelns um die Fähigkeit bringen würden, in Freiheit weiterzuhandeln. Ende ihres Zitats. In eben dieser Zielrichtung wird Jesus von Nazareth, dessen Einsicht in das Wesen des Handelns, wie Hannah Arendt sagt, so unvergleichlich tief und ursprünglich war, in Vita aktiver als derjenige gesehen, der die Kraft des Verzeihens erkannt und dessen Funktion geradezu, auch wiederum wörtlich so gesagt von ihr, geradezu mit dem Vollbringen von Wundern gleichsetzt. Dies klingt jetzt schon in der Tat vielleicht so, als ob ich Sie irgendwohin darauf zurückführen möchte, als ob das allzu christlich war. Ich sage nur, es ist eine erstaunliche, vielleicht, oder sagen wir zumindest eine bemerkenswerte Koinzidenz, eine bemerkenswerte Anlehnung an dieses christliche Gedankengut bei Hannah Arendt, weil sie ist nun gerade nicht als christliche Denkerin prima facie bekannt. Wie fundamental gerade dieser Modus des Verzeihens ist, möchte ich noch an einem anderen Beispiel Satz verdeutlichen. Das ist aus Vita Activa. Das Verzeihen, sagt Hannah Arendt, sicherlich eine der großartigsten menschlichen Fähigkeiten und vielleicht die kühnste aller menschlichen Handlungen. Insofern ist das beinahe Unmögliche versucht, Getanes rückgängig zu machen. Und mit Erfolg einen neuen Anfang setzt, wo alles an ein Ende gekommen schien. Ende des Zitats. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Es geht hier nicht nur darum, rückwirkend sich wieder zu lösen von dem, was schon getan wurde, was man vielleicht nicht absehen konnte in den Handlungen, sich davon wieder frei zu machen, aber es gilt auch prospektiv, es gilt auch für das Kommende, für das, was noch zu erwarten ist, im Handeln, im aktuellen Handeln. Und eine Verlässlichkeit dort zu schaffen, in diesem Handeln, das ist genau der andere Aspekt dessen, was in meinem Titel ist, das ist das Versprechen, eine Zuverlässigkeit zu schaffen. Das Verzeihen, das erste, befreit von den Schatten der Vergangenheit, überwindet den reaktiven Zirkel des Auf- und Abrechnens und die geradezu dämonische Vorbestimmtheit aller weiteren Handlungen aus der ausschließlichen Fixierung auf das bereits Getane. Das andere, das zweite, das Versprechen, schafft ein wechselseitiges Band. Hannah Arendt sagt, Inseln des Voraussehbaren in einem Meer der Ungewissheit. Es ist Wegweiser in ein noch unbekanntes und unbegangenes Gebiet des Zukünftigen. Das eine, Verzeihen, entbindet von den Folgen vergangener Taten. Das andere, das Versprechen, bindet an die zugesicherte Verlässlichkeit zukünftigen Handelns. Beide aber, beide gleichermaßen, das Versprechen wie das Verzeihen, sind sie verbindend in dem Sinne, dass sie die Anwesenheit von anderen notwendig mitgegeben ist und dass diese sich in dieser Handlung verbinden. Voraussetzung ist also das, was Sophie gerade in ihrem Vortrag sehr schön erläutert hat, die Pluralität. Auch hier einmal und aufs Neue. Ein Zitat Hannah Arendts: Niemand kann sich selbst verzeihen und niemand kann sich durch ein Versprechen gebunden fühlen, das er nur sich selbst gegeben hat. Versprechen, die ich mir selbst gebe und ein Verzeihen, das ich mir selbst gewähre, sind unverbindlich, wie Gesten vor dem Spiegel. Auf eindringliche Weise begegnet so in den Modi des Verzeihens und des Versprechens das wieder, was für Hannah Arendt ohnehin die Grundbedingung menschlichen Handelns und insbesondere der Politik überhaupt ist, nämlich die Pluralität, die schlichte Tatsache, dass wir nicht alleine sind, sondern in unserem Handeln uns notwendig auf andere beziehen. Wichtig ist dann bei ihr, ich werde das nur kurz sagen, also der Versuch, das Handeln eben als einen neuen Anfang immer wieder zu verstehen. Viele von Ihnen werden kennen die Hinweise auf Augustinus, auf die Natalität, auf den Unterschied von Principium und Initium, damit ein Anfang sei, ist der Mensch als solcher ein Anfang und insbesondere diese zweite Wiedergeburt, das Neue im Handeln immer einen Anfang setzen zu können. Ist alles Handeln ein Anfang, so kommt diese auszeichnende Qualität der Anfänglichkeit jedoch in besonderer Weise den beiden fundierenden Handlungsmodi des Verzeihens und des Versprechens zu. Das Verzeihen setzt den Anfang bzw. schafft überhaupt erst die Voraussetzungen dafür, dass ein neuer Anfang gesetzt werden kann. Das Versprechen ist dieser Anfang, realisiert das neue Beginnen, ist das Vorhaben, auf das die vielen sich geeinigt und um dessen Willen sie sich durch Versprechen aneinander gebunden haben. Im Verzeihen und im Versprechen bekundet sich somit nicht nur die Anfänglichkeit menschlichen Handelns, sondern diese beiden Tätigkeiten sind gleichsam dessen ausdrückliche Bekräftigung und grundlegende Ermöglichung. Zugleich zeichnet sich ein nicht unwesentliches Binnenverhältnis beider Modi ab. Ersteres, das Verzeihen, schafft die Voraussetzung für das Zweite. Erst wenn im Zweiten das Belastende der Vergangenheit überwunden, getilgt und bereinigt ist, kann ein wirklicher Neuanfang durch das Versprechen gesetzt werden. Umgekehrt muss ebenso im Versprechen und im Handeln eine zukünftige Möglichkeit des Verzeihens immer schon vorausgesetzt werden, sonst wäre dieses Handeln, könnte überhaupt nicht realisiert werden. Handeln bei Hannah Arendt ist immer dieses in Erscheinung treten, zeigen, wer wir sind. Unglücklicherweise ist immer erst am Ende bekannt, wie dann wirklich das Ende, wie die Geschichte ausgeht. Erst von ihrem Ende her kann man die Geschichte wirklich erzählen. Währenddessen ist es verborgen. Das ist eines der Grundprinzipien, insbesondere in den griechischen Dramen, worauf Hannah Arendt auch mehrfach hinweist. In diesem Handeln, im Prozess des Handelns, sind wir mit zwei Misslichkeiten konfrontiert, grundsätzlich und immer wieder. Erstens in den Nebel gewissermaßen des Zukünftigen hinein uns zu begeben, hineinhandeln zu müssen. Zweitens, niemals dabei allein und ungestört zu sein. Alles, was wir tun, wird uns aus der Hand genommen, aus Hand gehauen, Hand gerissen, bevor es fertig ist. Ganz anders als beim Herstellen, dass wir in Ruhe vollenden können. Hier kommen immer die anderen dazwischen. Die Freiheit, das so wichtige Wort für Hannah Arendts Philosophie, die Freiheit ist deshalb für sie immer ein sehr zweideutiges Ding. Ein schönes Zitat: Die Freiheit ist in diesem Sinne das die zweideutigste aller menschlichen Gaben. Was aber nun, wenn es so zweideutig ist, wenn es so schwierig ist mit dem Handeln, was soll die Konsequenz daraus sein? Soll man sich besser von diesem ganzen unübersichtlichen Bereich des zwischen den Menschen, diesem kontaminierten Bereich, ganz fernhalten? Natürlich nicht. Das ist alles andere als das, was Hannah Arendt will. Ihre ganze Philosophie ist genau das. Und für sie ist die europäische, abendländische Tradition der Philosophie, ist genau dieser Versuch, diese verhängnisvolle, für die Politik verhängnisvolle Überzeugung, dass man sich davon lieber fernhalten sollte. Und das ist das, was die abendländische Philosophie seit Platon getan hat, die sogenannten Weisen. Bei Hannah Arendt in Anführungszeichen benutzt, die sogenannten Weisen suchen souveräne Freiheit von den anderen, und gerade diese Gleichsetzung von Freiheit und Souveränität ist aber eben das große Problem. Souveränität meint er nämlich bei ihnen nur Autonomie und Herrschaft über sich selbst, die dann aber im Bereich der Politik nur noch in Despotie ausarten kann. Also, sich auf dieses Handeln ganz zu verzichten, die Politik ganz außen vor zu lassen, ist ein Ausweg, der natürlich keiner ist. Es wäre die Vernichtung der politischen Sphäre überhaupt. Umso mehr aber muss man fragen, wie die eigentümliche Verlegenheit des Handelns, die ich skizziert habe, das in den Nebel hineinhandeln, das immer in diesem kontaminierten Bereich des anderen zu sein, wie diese Verlegenheit des Handelns, seine Bedrohung durch die Unwiderruflichkeit dessen, was getan wurde und die Unabsehbarkeit dessen, was noch getan werden soll, wie das zurückgewonnen werden kann. Und Hannah Arendt sagt, hier gibt es Heilmittel. Und diese beiden Heilmittel sind Verzeihen und Versprechen. Zitat aus Vita Activa: Das Heilmittel gegen Unwiderruflichkeit, dagegen, dass man Getanes nicht rückgängig machen kann, obwohl man nicht wusste und nicht wissen konnte, was man tat, liegt in der menschlichen Fähigkeit zu verzeihen. Und das Heilmittel gegen Unabsehbarkeit und damit gegen die chaotische Ungewissheit alles Zukünftigen liegt in dem Vermögen, Versprechen zu geben und zu halten. Und in dieser Zentralstellung von Verzeihen und Versprechen, die sie wirklich systematisch für ihr Werk hat, die wird deutlich auch schon an der Architektonik des vielleicht wichtigsten Buches, kann man vielleicht sagen, Vita Activa, wo Verzeihen und Versprechen die Schlusskapitel des fünften Buches, glaube ich, sind. Was danach kommt noch ein sechstes Kapitel, aber das ist eigentlich nur noch ein Nachgesang, ein Abgesang. Also das ist wirklich der Kulminationspunkt des gesamten Buches, sind diese beiden Kapitel Verzeihen und Versprechen. Einerseits. Andererseits ist das, was mit den beiden Begriffen Verzeihen und Versprechen indiziert wird, etwas, was unglaubliche Schwierigkeiten gerade im Bereich politischer Praxis aufwirft. Und diese ein bisschen näher noch zu skizzieren für beide Bereiche, für Versprechen und Verzeihen, das ist das, was ich jetzt im Folgenden machen werde. Ich beginne mit dem zweiten, mit dem Versprechen und ende dann mit dem Verzeihen. Also zunächst zum Versprechen. Welche Rolle kann eine solch eher persönliche Kategorie wie das Versprechen tatsächlich im Bereich der Politik haben? Ein Zitat aus Vita Activa: In Unterschied zum Verzeihen, das im Politischen niemals ernst genommen worden ist, darauf kommen wir noch zurück, dass Verzeihen niemals politisch ernst genommen ist, aber im Unterschied zum Verzeihen hat das Vermögen, Versprechen zu geben und zu halten und die ihm innewohnende Macht, das Zukünftige zu sichern, in der politischen Theorie und Praxis, wie sie uns aus der Überlieferung entgegentreten, eine außerordentliche Rolle gespielt. Eine außerordentliche Rolle also. Dann schauen wir bei Hannah Arendt, was sind dann ihre Beispiele für diese außerordentliche Rolle, die das Versprechen in der politischen Theorie und Praxis, wie sie sagt, gespielt haben könnte. Schauen wir wieder Vita Activa, die beiden Beispiele, die sie nennt, sehr dürre und vielleicht sogar fragwürdige Hinweise. Erstens ein ganz knapper Verweis auf das römische Recht und die darin verankerte heilige Unverletzbarkeit von Verträgen, Pacta sunt servanda, erstens. Zweitens ein Hinweis, man glaubt es kaum, auf Abraham. Abraham, so sagt Hannah Arendt, habe Streitigkeiten unter den Menschen mit Abkommen geschlichtet, sodass nach dieser Bewährung auch Gott einen Bund mit ihm geschlossen habe. Bei diesem zweiten Beispiel liegt der Akzent jetzt ausdrücklich darauf, den horizontalen Vertrag, den Vertrag unter den Menschen, als das Originäre, als das erste Geschehen zu betrachten. Im zweiten Schritt kommt dann der Vertrag mit Gott nach. Dennoch, das ist klar, diese Positionierung bei Hannah Arendt ist klar. Dennoch sind diese Beispiele für die Bedeutung des Versprechens im Politischen zielführend. Abraham verbleibt ganz in seiner Schlichterrolle. Überhaupt findet sich bei ihm und auch bei dem Beispiel, das Hannah Arendt gibt, kein Aufflammen, kein Auflodern dieses freien Zusammenwirkens, des Zusammenspiels der Freien, das so zentral für Hannah Arendt ist. Und das andere Pacta sunt servanda ist auch misslich, weil es eben dieses Urphänomen des Versprechens, dieser Situation des von Angesicht zu Angesicht auch völlig außen vor lässt. Pacta sunt servanda, das ist ein totes Papier, erstmal irgendetwas, was keine Rolle spielt für das jetzt momentane Leben. Das ist Vita Activa. Zum Glück haben wir aber noch etwas anderes, wo das Versprechen in der Tat noch eine andere Dimension bekommt, 5 Jahre später, On Revolution, über die Revolution. Da überhaupt vielleicht das wunderbarste und schönste Beispiel, das man bei Hannah Arendt finden kann, für das, was Versprechen im politischen Bereich meinen könnte, der sogenannte Mayflower Compact, also der Vertrag, den die Pilgrim Fathers während der Überfahrt des Schiffes von Europa nach Amerika auf ihrem Schiff geschlossen haben. Ein Geschehen von einer unglaublichen Symbolik, das Schiff in den hohen Wellen bedroht, von außen der Natur ausgeliefert, einen alten Kontinent hinter sich lassend, einen neuen Kontinent vor sich habend. Das ist eine Situation, das ist ja wirklich, das ist dann wie man sie sich schöner für eine Theoretikerin wie Hannah Arendt nicht wünschen kann. Und gerade mit diesen beiden Kategorien des Verzeihens und des Versprechens, wie ich jetzt gleich sagen werde, ist das die wunderbarste, die Ursituation gewissermaßen. Ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die auf diesem schwankenden Schiff in den Wellen sich befinden, die allen Unwägbarkeiten ausgesetzt sind, nicht nur den Unwägbarkeiten der Natur, sondern auch den Unwägbarkeiten der Mitreisenden, das Gesindel an Bord, vor dem sie sich schützen müssen. Das ist die Repräsentation der Gewalt natürlich. Und die grenzenlose Ungewissheit der vor ihnen liegenden neuen Welt, wo man natürlich überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Und dieses kleine bisschen Stückchen Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, das man schaffen kann, das ist der Vertrag, der dort zwischen ihnen geschlossen wird. Hannah Arendt, On Revolution, ich zitiere diesen Satz, weil diese Passage, weil es so schön ist. Was an der Geschichte so überraschend großartig ist, ist nicht die Furcht, die sie voreinander hatten, sondern vielmehr, dass diese Furcht von einem nicht minder offenbaren Vertrauen in die Wirksamkeit der eigenen Macht begleitet war, da ja diese Macht erst einmal von niemandem garantiert oder bestätigt und auch nicht durch Gewaltmittel irgendeiner Art geschützt war. Sie, so wie sie da auf dem Schiffe waren, verfügten über die Macht, sich zusammenzutun und einen Civil Body Politic zu etablieren, der von nichts zusammengehalten war als von dem Vertrauen auf die Kraft gegenseitiger Versprechen, die sie sich abgaben, in Gegenwart aller und unter den Augen Gottes, in the presence of God and one of another, auch eine oft zitierte Formulierung bei Hannah Arendt. Also ein großartiges Beispiel für das, was ich die Macht des Versprechens genannt habe, Inseln des Voraussehbaren in einem Meer der Ungewissheit zu schaffen. Sie Facetten, klar, wunderbar, sozusagen vorbildlich herausgearbeitet für Hannah Arendt, ein Vertrag untergleichen, ein Abkommen untergleichen, horizontal, alle sind daran beteiligt, wechselseitige Verpflichtungen gehen sie ein. Die Macht, die einzige Macht, die dabei entsteht, ist die, die aus dem Versprechen entspringt. Der Einzelne verliert seine Souveränität, Souveränität im Sinne von Autonomie, bewahrt aber seine Freiheit, die sich gerade darin bekundet, diese wechselseitigen Verpflichtungen eingehen zu können. Ganz anders als der Gesellschaftsvertrag zwischen Volk und Herrscher, wo der Einzelne eben seine Macht abgibt, ist es hier ein Vertrag, aus dem gerade die Macht entspringen soll. Hier ist es Versprechen. Dort im Gesellschaftsvertrag ist es Zustimmung, Akzeptanz, allenfalls. Wie nun formiert sich Macht im Versprechen? Ich versuche, das in drei Schritte zu fassen. Bei Hannah Arendt sind sie vielleicht angedeutet, vielleicht nicht ganz so systematisiert. Also, wie formiert sich Macht im Versprechen? Immer wenn Menschen handeln, politisch in Erscheinung treten, dann konstituieren sie das, was Hannah Arendt den Erscheinungsraum nennt, eine eigene Sphäre außerhalb des Alltäglichen, die Bühne oder den Raum, in dem sich das zwischen den Menschen abspielen kann. Erster Schritt. Erscheinungsraum. Zweiter, diesen Raum zu erfüllen, ihm ein Gewicht, eine Bedeutung zu verleihen, tritt die Gemeinsamkeit des Handelns der hier Versammelten hinzu, das Phänomen der Macht. Schließlich, drittens, aber muss man, um diesen Raum zusammenzuhalten, um ihm Kontinuität und Beständigkeit zu geben, das Handeln ist ja die flüchtigste aller Formen der Vita Activa, um ihm also Beständigkeit und Kontinuität zu geben, muss es drittens ein formales Element geben, das für diese Verlässlichkeit sorgt, der Vertrag, beziehungsweise das Versprechen. Mit diesem letzten Versprechen oder Vertrag deutet sich eine Schwierigkeit an. Ist beides das Gleiche? Bei Hannah Arendt werden beide Begriffe oft nahezu synonym verwendet. Bei näherer Betrachtung ist aber ganz klar, dass es natürlich eine Binnenstrukturierung zwischen diesen beiden geben muss. Der Vertrag, das ist das formal besiegelte Bündnis, eine Form, die dem Versprechen ein ausdrücklich bekundetes Gewicht verleihen soll. Vertrag ist angelegt auf Dauerhaftigkeit und auf eine gewisse Distanzierung vom ursprünglichen Entstehungsmoment der Macht im Erscheinungsraum zwischen den Menschen. Der Vertrag, das ist das, worin das Versprechen sich schließlich und vielleicht niederschlägt. Das, was dem ursprünglichen Versprechen seine institutionalisierte Form gibt. In Über die Revolution spricht Hannah Arendt auch wiederum in einer starken Emphase von der Constitutio Libertatis, eine Verfassung, die als Schriftwerk für die Gewährleistung der Freiheit selbst steht, die aber vor allem auch aus der Freiheit entstand, aus ihr geboren wurde. Zugleich ist aber immer, wenn es bei ihr die Rede über den Vertrag kommt, ersichtlich, dass der Vertrag für sie etwas Sekundäres oder Derivatives, Nachträgliches darstellt, dass er undenkbar ist, der Vertrag, dass er undenkbar ist ohne jenen initialen Moment des Zusammenhandelns von Menschen und der ursprünglichen Etablierung von Macht, die Hannah Arendt mit großer Faszination für solche Phänomene in den Anfängen revolutionärer Bewegungen oder ziviler Proteste beobachtet. Noch kurz als kleiner Exkurs zu dieser Idee des Vertrages. Den Grundintentionen Hannah Arendts zuwiderlaufend ist es, meiner Meinung nach, wenn zum Beispiel Jürgen Habermas behauptet, Hannah Arendt betrachte den Vertrag, und das sagt er, als Basis der Macht. Ich glaube, der Vertrag ist bei Hannah Arendt nicht die Basis, sondern eher der Ausdruck, das Ergebnis einer erfolgreich etablierten Macht. Habermas fährt dann fort, das ist in einem Aufsatz von 79, am Ende vertraut sie, Hannah Arendt, sagt er, vertraue sie, Hannah Arendt, der ehrwürdigen Figur des Vertrages mehr als ihrem eigenen Begriff einer kommunikativen Praxis. Soweit Habermas. Ganz im Gegenteil würde ich sagen, dass gerade ihr mangelndes Vertrauen in solche ehrwürdigen Figuren der Grund zu sein scheint, weshalb sich ihre politische Theorie oft in die dringlich beschworenen großen Augenblicke zu verflüchtigen droht. Deshalb ist für sie auch jedes Versprechen, das in einem solchen Augenblick gegeben wurde, von Angesicht zu Angesicht, jedes Versprechen, das so von Angesicht zu Angesicht ist, in Gefahr, durch seine Aufhebung, sagen wir jetzt mal, in einem Vertrag all seine ursprüngliche Kraft zu verlieren. Gerade diese Fixierung des lebendigen Aktes des Versprechens ist das, was die Gefahr beinhaltet. Wenn die Unwägbarkeit des Zukünftigen, die aufgrund der Pluralität der Menschen unvermeidlich ist, scheinbar schon überwunden ist, wenn sie als abgesteckt und vordefiniert gilt, dann geht jede Initiative, jede neue Initiative des Handelns verloren. Ein Versprechen büßt in diesem vermeintlich schon gesicherten Raum seine Bedeutung und seine eigentliche Funktion ein. Verträge bewahren nur dann ihren Sinn, wenn durch sie immer zugleich der ursprüngliche Gründungsakt, das heißt hier das gegebene Versprechen, mit vergegenwärtigt wird. Es sind diese hohen Augenblicke, die bei Hannah Arendt immer mit dem ganzen Pathos des Anfangs beschworen werden und in denen für sie das Politische als Urphänomen, als Kategorie, als existenzial auftritt, wie flüchtig auch immer es sein mag. Ich versuche also ganz, ganz knapp eine Quintessenz dieser Passage zum Versprechen. Vielleicht ist das, was Hannah Arendt mit Versprechen skizziert, sollte man es weniger im Bereich einer politischen Theorie oder einer Gesellschaftstheorie ansiedeln, sondern was am Ende, glaube ich, für sie wichtig ist an dieser Figur des Versprechens, ist eine Neukonstitution, eine Neuschaffung des eigentlichen Selbstverhältnisses, des Bezugs zu sich selbst, nämlich ein Selbstverhältnis, wo das nicht mehr autonom oder solipsistisch gedacht wird, sondern eben eines, das immer über die Pluralität und durch die Pluralität gedacht wird. Eine sehr ähnliche Figur, und ich muss es jetzt dann wirklich kurz machen, wäre beim Verzeihen anzusetzen. Wenn man noch einmal den Mayflower Pact sich in Erinnerung ruft, die Symbolkraft des schwankenden Schiffes auf den Wellen der Ungewissheit, dann fällt noch etwas anderes ins Auge. Die Menschen an Bord haben nicht nur in den englischen Hafen den alten Kontinent hinter sich gelassen, sondern sie haben damit auch gewissermaßen all ihre Verbindungen, all ihre Bindungen, die aus früheren Handlungen schon entstanden sind, hinter sich gelassen. Sie sind, ausdrücklich wird es auch so gesagt, sie sind wie neu geboren. Ja? Da haben wir also eine Situation, wo so etwas, was Verzeihen herstellen soll, unmittelbar gegeben ist durch die besondere Lokalisierung. Allerdings ist die große Frage, wo können wir das ansonsten noch in unserer Welt herstellen? Vielleicht bei der ersten Expedition von Menschen, die den Planeten Erde verlassen und damit die ganze Erde hinter sich lassen. Da hätten wir wieder eine ähnliche Situation. Aber wie schaffen wir sie im Alltag herstellen? nur durch das, was Hannah Arendt Verzeihen nennt. Weil ich jetzt, glaube ich, zum Schluss kommen muss. Ich könnte noch viel dazu sagen. Also meine Grundfrage beim Verzeihen wäre wieder, ich skizziere jetzt nur den Ablauf, wäre wieder die gleiche. Wie ist diese Figur, die eine persönliche ist und nach Hannah Arendt auch eine persönliche bleiben muss? Es gibt für sie kein anonymisiertes Verzeihen. Wie kann man diese Figur übertragen in das, was man politische oder gesellschaftliche Relevanz nennen konnte? Was geschieht zum Beispiel, wenn wir wie in Südafrika die Truth and Reconciliation Commission haben? Passiert da wirklich so etwas? Das wären jetzt Dinge, die würden eine lange Auseinandersetzung brauchen. Ich habe auch keine Antwort darauf, ich sage das ehrlich. Aber das sind natürlich Anknüpfungen. Man könnte auch sagen, politische Amnestie. Nach dem Ende einer Militärdiktatur, alle politischen Gefangenen werden entlassen aus den Gefängnissen. Aber in dieser Situation, wo das geschieht, wer vergibt eigentlich wem? Wer ist eigentlich derjenige, der vergibt? Dieses ein eminent persönliches Geschehen transponiert auf eine solche gesellschaftliche Struktur. Ich glaube, es hat ungeheure Schwierigkeiten. Und wenn ich sagte, bei der Figur des Versprechens kommt Hannah Arendt mit diesen beiden doch etwas merkwürdigen Beispielen in Vita Activa. Das Wunderbare vom Mayflower Compact aus On Revolution ist natürlich großartig. Die beiden anderen in Vita Activa sind eher bedenklich. Zum Verzeihen hat Hannah Arendt eigentlich kein einziges Beispiel zu geben, wie dieses in eine politische Praxis transformiert werden könnte. Das wollte ich nur als eine Schwierigkeit skizzieren und ich glaube, das schließt dann wieder den Bogen an den Anfang. Was es bei ihr gibt stattdessen in der Auseinandersetzung mit dem Verzeihen, ist ein sehr emphatischer Anschluss an das, was man christliche Tradition wirklich nennen muss. Abgeschnitten, ganz ohne Transzendenz, es hat nichts mit Gott, Sie erinnern diese Passage vom Anfang, das ist das, was wir hier außen vor lassen, ganz abgeschnitten davon, aber es gibt da eine unglaubliche Kraft im Christentum und für sie ist das Christentum der Entdecker, gerade dieser Fähigkeit, der menschlichen Fähigkeit des Verzeihens und darin liegt für sie, das ist jetzt mein letzter Satz dann, das ist für sie das eigentlich politische Prinzip des Christentums, wie sie sagt. Ich beende dann hier, danke.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Vortrag von Ludger Hagedorn mit dem Titel »Denn Sie wissen nicht, was Sie tun – Verzeihen und Versprechen als politische Mächte«. Ein Vortrag, der im Dezember 2015 bei der Tagung »Politik der Differenz – Symposium anlässlich des 40. Todestages von Hannah Arendt« gehalten wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.